Also einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, ich habe heute euch ein Wort mitgebracht. Ja, ich würde so ein bisschen Kategorie Schwarzbrot einordnen. Siehst du, die Fraktion Schwarzbrot. es ist nicht immer alles Tortenstücke, ja. Schwarzbrot, das bedeutet, man hat zu arbeiten, nachdem man es gegessen hat. Es geht nicht sofort alles ins Blut über, sondern es ist vielleicht ein bisschen was, auch was zum Nachdenken und vielleicht auch ja zum Tun. Und manchmal ist das Wort gar nicht das Problem, sondern die Umsetzung, dass man das auch tut, was man hört, was uns das Wort Gottes sagt. Mein Thema heute ist Jesus Christus in dieser Welt bekennen. Wir hatten vor kurzem das Thema Evangelisation im Rahmen von Leben mit Vision. Und mein heutiges Predigtthema würde ich auch in diese Kategorie mit einordnen. Allerdings, wenn man das Predigen des Evangeliums liest, dann ist eigentlich immer Predigt, Evangelium, Verkündigung, hängt das immer zusammen. Und ich glaube, manche haben so ein Problem damit, die sagen, ja, also predigen, das möchte ich eigentlich nicht. Dazu fühle ich mich jetzt nicht berufen. Aber ich sage euch eins, wir sind alle beauftragt, Jesus Christus in dieser Welt zu bekennen, Zeugnis von ihm zu geben. Dazu ist jeder beauftragt. Ich meine, nicht jeder ist Evangelist und hat große Gaben der Rede oder sonst was, ja. Aber jeder von uns ist beauftragt, Jesus Christus in dieser wirklich dunklen Welt zu bekennen. Ich möchte mal sagen, das ist so eine kleine Evangelisation. Ja. Und ich sage euch, gerade in unseren Breiten ist das eigentlich die Evangelisation, indem wir das in unserer Umgebung weitergeben, was in unseren Herzen ist, was wir glauben. Lasst uns mal am Anfang so ein paar grundsätzliche Fragen klären. Was ist denn eigentlich gemeint mit Jesus Christus zu bekennen? Es ist definitiv mehr als nur von Jesus zu reden. Denn wenn ich mich zu jemand bekenne, dann bin ich von dieser Person überzeugt. Und ich stehe selbst mit meiner eigenen Person ganz hinter dieser Person. Hinter dem, was sie sagt, was sie tut. Und so ist es mit Jesus. Wenn wir Jesus bekennen, das bedeutet nicht, wir reden einfach, über Jesus reden viele. Aber ich stehe mit meinem Denken, mit meinem Handeln, mit meiner Überzeugung, ich stehe hinter ihm. Ich bin überzeugt von dem, was ich sage. Und das beinhaltet auch, ich habe das Versöhnungswerk Jesu, von dem ich ja eigentlich auch reden möchte, das habe ich selber angenommen. Und ich habe es nicht nur angenommen, sondern ich folge ihm, ich bin Jünger. Mir wird es immer wichtiger, das Jünger sein. Mache zu Jüngern, alle Völker. Hey, bekehrt sie nicht nur, das ist gut, sehr gut. Aber das ist wie der Startschuss, der erste Schritt, den man läuft im 100-Meter-Lauf oder Marathon. Es ist nicht genug, danach stehen zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe den Startschuss gehört, ich bin losgelaufen und stehen zu bleiben. Nein, wir müssen weiterlaufen. Wir müssen jünger werden, Nachfolger werden. Wir müssen schauen, wie Gott uns in unserem ganzen Leben durchführt. Ja, aus welchem Grund sollte ich eigentlich Jesus bekennen? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Reicht es nicht, für sich privat seinen Glauben zu leben? Da schüttelt jemand mit dem Kopf und ich muss ihr Recht geben. Es ist nicht so. Was geht's denn einen anderen an, was ich glaube? Und ich muss sagen, unsere Gesellschaft zurzeit ist es ja so, und sie sind ja sich einhellig der Meinung, Glaube ist Privatsache. Und es geht dem anderen eigentlich nichts an und es gehört nicht in die Öffentlichkeit. Okay, das ist eine Seite der Medaille. Glaube ist Privatsache. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich privat mit meinem Glauben im Reinen bin, ja, also dass ich meinen Glauben lebe. Es ist Privatsache, aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Es gibt noch eine zweite. Wir bekennen Jesus Christus in dieser Welt, weil so der Wille Gottes geschieht. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie soll denn das geschehen? Wo wir Jesus bekennen, sehen wir das Wort des ewigen Lebens, das Herz von Menschen. Und es liegt eben nicht an unserer Verantwortung, ob das Samenkorn jemals aufgeht und Frucht bringt. Aber der Heilige Geist, er braucht uns, um dieses Samenkorn in das Herz der Menschen zu werfen. Und die können sich, das ist das Gute jetzt, sie können sich nicht wehren dagegen. Auch kein Teufel kann es auch hindern. Sie können noch so ärgerlich sein, sie können toben, sie können sich nicht wehren. Das Samenkorn ist lebendig, ist mächtig. Es steckt das Wort Gottes, es steckt das Evangelium, es steckt die ganze Kraft Gottes, steckt da drin. Aber sie können sich dagegen entscheiden. Ja, das können sie. Und das lässt Gott auch zu. Weil er nur Menschen will, die sich freiwillig für ihn entscheiden. Aber erstmal, sie können sich nicht wehren, dass dieses Samenkorn geworfen wird, und zwar in ihr Herz hinein. Und damit kann der Heilige Geist arbeiten. Und wir sind diese Samenkornwerfer. Wir sind die, die da hier aussehen. Und der Heilige Geist, er sorgt dafür, dass hier alles bewässert wird. Er sorgt für das Gedeihen. Er sorgt dafür, dass Unkraut ferngehalten wird, wenn der Mensch das wirklich auch annehmen möchte. Mal zwei Bibelstellen zum Bekennen. Lukas 12, Vers 8. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und ein Parallelvers dazu steht in Matthäus 10, 32. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Warum Engel Gottes eigentlich, gell? Fragt man sich ja. Was haben hier die Engel Gottes eigentlich zu tun? Gut, überlegen wir, was machen die Engel Gottes? Die Engel Gottes, sie vermitteln das, was Gott kommt, was Gott, der Vater, uns geben möchte. Und der Gott, der Vater, in dem anderen, in Matthäus, in dem anderen Bibelvers kommt ja der Vater vor, ist der Geber aller guten und vollkommenen Gaben. Er gibt sie uns. Und Gott bräuchte ja theoretisch überhaupt niemand, ja. Aber er hat Wesen geschaffen. Er hat die Engel genauso wie den Menschen geschaffen. Und auch die Engel, sie haben ihre Aufgabe. Sie übermitteln das, was Gott uns gegeben hat. Sie übermitteln Schutz, auch Hilfe, Heilung. Ja, die Botschaften. Wie viele Botschaften lesen wir auch in der Bibel? Sie kamen von den Engeln. Aber sie kamen natürlich vom Vater. Aber er hat sie durch Engel gesandt. Wenn Jesus also, oder anders, fangen wir anders an, wenn wir Jesus hier auf Erden im sichtbaren Bereich den Menschen bekennen, dann bekennt andererseits Jesus uns in der unsichtbaren Welt vor seinem Vater und vor den Engeln Gottes. Wir werden bekannt gemacht in der unsichtbaren Welt. Unser Name ist auf einmal bekannt. Es ist ein Unterschied. Du kannst Kind Gottes sein und völlig unbekannt. Aber du wirst bekannt gemacht. Und ich sage euch, es hat einen Vorteil, im Reich Gottes bekannt zu sein. Es ist nicht immer vorteilhaft, in dieser Welt so bekannt zu sein. Ne? Aber im Reich Gottes bekannt zu sein, hat seinen Vorteil. Gott wird dir alles schenken, wird dir alles geben. Und uns kann nichts Besseres passieren. Es ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel des Segens, den uns Gott hier in die Hand geben möchte. Und er ist eigentlich einfach. Bekennt mich. Haltet das nicht zurück, was ihr erlebt habt. Seid ihr froh, dass ihr gerettet seid? Seid ihr dankbar dafür? Amen. Seid ihr es? Ist das schön? Ist das gut? Gibt man nicht Gutes guten Freunden auch weiter? Anderen Menschen weiter? Möchte man nicht auch? Ist das nicht unser Herz, auch Gutes weiterzugeben? Und ich sage euch eins, das Allerbeste, was wir weitergeben können, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist das Beste. Es wird nichts Besseres mehr kommen. Es ist das, was unser ganzes Leben in Ewigkeit verändern wird. Ich habe hier geschrieben, Jesus in dieser Welt zu bekennen, öffnet uns eine gewaltige Tür zum Segen Gottes. Wo wir Gottes Werk tun, wird er für uns das tun, worum wir ihn bitten. Es ist ja das Herz des Vaters, dass sein Wort, dass das Evangelium unter die Menschen kommt. Er sagt, ihr habt diese Aufgabe. Und wenn ihr diese Aufgabe für mich tut, ich habe das nicht den Engeln befohlen, ich habe das nicht einmal dem Heiligen Geist befohlen, ich habe das der Gemeinde befohlen oder denen, die an Jesus Christus glauben. Das ist eure Aufgabe, dieses Samenkorn auszustreuen. Und wenn ihr das tut, dann werde auch ich das tun, was ihr braucht und worum ihr bittet. Und ich glaube, dass viele unserer Gebete auch daran scheitern, in der Tat. Dass wir nicht das tun, was Gott eigentlich von uns will. Wir sehen immer nur, Gott müsste was tun in unserem Leben. Aber Gott sagt, ja, ich sehe es, aber ich habe da noch eine kleine Anfrage an dich. Wie sieht's denn aus? Und jetzt komme ich zu dem etwas schwereren Punkt. Warum fällt es uns Gläubigen, uns Christen oft so schwer, Jesus Christus zu bekennen? Was ist eigentlich der Grund? Wir haben jetzt gerade vorhin auch gesagt, es ist doch eigentlich die schönste Botschaft. Es ist das Beste, was wir weitergeben können. Und trotzdem, ich glaube, dieser Raum, der wäre 10-mal schon voller, würden wir das alles leben. Ich nehme mich ganz voll ab und zu voll mit rein. Ich habe mir wirklich die Tage jetzt darüber Gedanken gemacht. Was ist es eigentlich? Was ist es eigentlich? Zuerst mal, der erste Punkt, den ich habe, ist der Zweifel am eigenen Glauben. Wer von dem nicht überzeugt ist, was er vorgibt zu glauben, wird seinen Glauben auch mit anderen nicht teilen. Also es ist erst mal die Überzeugung. Bin ich wirklich komplett davon überzeugt? Oder zweifle ich noch? Es könnte nicht stimmen. Paulus kennt ein Gegenmittel. Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Gottes. Glaubensvolle Predigten. Manchmal ganz einfach, gell? Es ist der Glaube, der zuerst stark sein muss. Wenn du etwas weitergeben willst, kommt es auch darauf an, wie stark dein Glaube ist. Und Gott möchte in uns einen starken Glauben heranwachsen lassen. Ein weiterer Punkt. Mein Leben zeugt nicht von Jesus. Meine Werke und Worte passen eben nicht mit dem überein, was Jesus gesagt und getan hat. Wird's problematisch. Also wer Jesus bekennen will, wer Jesus bezeugen will und eigentlich komplett sein Leben lebt, wie er will, dann wird schwierig. Und seltsamerweise wissen genau ungläubige Menschen ganz genau, wie Christen zu leben haben, was Christen zu sagen und nicht zu sagen haben, was sie tun dürfen. Und was, die wissen das. Sie wissen ja nichts von Gott, aber das wissen sie. Und das sagen sie dir auch. Ja, also ich weiß nicht, ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das erlebt hat. Das wissen sie. Und da, spätestens hier an dieser Stelle, merken wir, dass das, was wir auch bei Leben mit Vision gelernt haben, dass diese Bereiche alleinander ineinander übergehen. Wer keine Jüngerschaft lebt, wer nicht das lebt, das Evangelium lebt, das Wort Gottes lebt in seinem Leben, der wird sich mit dem Bekenntnis zu Jesus, mit dem Bekennen zu Jesus schwer tun. Er wird immer unglaubwürdig sein. Sein Zeugnis wird nicht glaubwürdig sein. Denn auch mein Leben ist ein Zeugnis. Nicht nur meine Worte, nicht nur was ich sage, sondern auch mein Leben ist Zeugnis für Jesus oder eben nicht. Und Leben und Wort müssen zusammenpassen. Ich rede hier nicht von Perfektion, aber ich rede doch davon, dass es sichtbar sein soll. Ich glaube, ihr versteht mich schon. Also ich will hier keiner Perfektion. Du musst alles richtig machen. Erst dann kannst du Jesus verkünden. Das ist es nicht. Aber du kannst nicht mit der Welt alles mitmachen und alles tun, was diese Welt tut und dann Jesus bekennen wollen. Kannst du machen. Aber du wirst die Reaktion erfahren. Sie werden es dir sagen und dummerweise die Ungläubigen. Mein nächster Punkt, Angst vor Versagen. Viele sagen, ich kann gar nicht reden. Also wenn ich vor anderen stehe und da was von ihnen, das kann ich nicht. Ich kenne auch die Bibel viel zu wenig, könnte man ändern. Ich bin vielleicht nicht intelligent genug, ich kann das, die Zusammenhänge kann ich nicht ganz so erfassen. Eins soll uns ja bewusst sein, wir stehen niemals alleine da. Wir sind nie alleine. Es ist immer einer zu uns zur Seite, ja, in unserem Herzen, und das ist der Heilige Geist. Er hilft uns. In Lukas 12,11 heißt es, wenn sie euch führen werden in die Synagogen oder vor die Machthaber und Obrigkeit. Also gut, es wird selten sein. Manchmal ist es eher der Nachbar. Aber gut, wenn selbst da, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Sorgt euch nicht. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Je weniger wir verkrampft auch sind, umso besser. Wir wissen, es kommt nicht auf unsere tadellose Rede an. Es kommt nicht darauf an, dass wir alle Philosophen in der richtigen Reihenfolge zitiert haben, alle Bibelstellen wortwörtlich genau. Das kommt ja eigentlich gar nicht an. Der Heilige Geist will ja eigentlich nur den Punkt, den Inhalt, auf dem er aufbauen kann. Das braucht er. Und ich sage euch eins, Gott erwartet von uns Gehorsam. Und Gott erwartet von uns keine großartigen, perfekten Reden. Das erwartet er ja gar nicht. Kein Perfektionismus, das erwartet Gott nicht. Gott erwartet Gehorsam. Im ganz Kleinen. 1. Korinther 1, 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Ich würde mir das gar nicht zu sagen trauen, durch die Torheit der Predigt, aber es steht halt im Wort Gottes, die Torheit der Predigt. Die Torheit, die macht selig, die Torheit der Predigt. Gott schraubt es wieder ganz weit runter, damit jeder drüber springen kann. So kommt mir das manchmal auch immer vor. Gott sagt, ich mache es euch doch wirklich einfach. Es ist einfach. Der nächste Punkt ist für, also meiner Ansicht nach, für einige, die das wirklich in ihrem Leben lange praktiziert haben, auch das Wort weiterzugeben und dann irgendwo zur Erkenntnis gekommen sind, wow, das bringt es ja wirklich nicht. Die Menschen sind dessen gar nicht wert. Die Menschen sind es eigentlich nicht wert, dass ich ihnen von Jesus erzähle. Denn sie haben es meistens abgelehnt oder fast alle haben es abgelehnt. Und echt viele, die auf dem Weg sind und man manchmal hört, da ist das Herz hart geworden. Sie haben so viel Ablehnung auch erfahren, dass sie sagen, ja, ich kann auf diese negativen Erfahrungen kann ich gut verzichten. Ich halte einfach meinen Mund. Und das angedrohte Gericht Gottes, das ist doch genau das, was die Menschen verdient haben. Johannes 3, dazu mal, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet würde. Wir können am Willen Gottes nicht vorbei. Auch wenn wir, was sein mag, das will ich überhaupt nicht abstreiten, viele schmerzhafte, negative Erlebnisse hatten. Ich will das gar nicht abstreiten, dass es das gibt. Aber unser Herz darf nicht hart werden. Unser Herz darf nicht kalt werden gegenüber den Menschen, die um uns herum sind. Und falls der Punkt zutrifft bei dir und du ein hartes Herz bekommen hast, bitte Gott um seine Liebe, um eine neue Liebe für die Menschen. Für die Menschen, die noch nicht gerettet sind, die noch nicht im Reich Gottes sind. Bitten wir Gott um Liebe, dass wir so handeln wie dieser barmherzige Samariter, der eben nicht vorbeigegangen ist, wie der Priester und der Levit. Beten wir dafür, dass unser Herz weich wird, dass wir nicht nur diese Ablehnung sehen, sondern dass wir die Menschen sehen, wie Gott ihn sieht. Und das ist nicht immer die Fassade, die wir sehen, das Äußere, was wir sehen. Wir sehen die ganzen Nöte, die ganzen Verletzungen auch dieses Menschen, wir sehen sie doch nicht. Ja, wissen wir doch davon nicht, Gott weiß es. Und es ist ja nicht so, dass die erste Ablehnung die letzte sein muss. Oft erinnert Gott Menschen nach 10, 20 Jahren genau an diesen Punkt, wo du ihm Zeugnis gegeben hast, auf einmal erinnert er sich, ja, da war doch einer, der mir eigentlich die Botschaft der Rettung gebracht hat. Und damals habe ich ihn beschimpft. Damals habe ich ihm was nachgeworfen. Aber in der Stunde jetzt vielleicht, wo du ganz schön in der Not, in der Tinte sitzt, vielleicht ist das doch der Weg für mich. Wissen wir das? Wir wissen es nicht. Und drum lasst uns auch kein hartes Herz bekommen. Denn wir wissen nicht, was auch unsere Worte ausrichten werden und wir wissen auch nicht, was im Herzen der Menschen vor sich geht. Es ist nicht immer das nur, was wir nach außen sehen, die harte Schale. Der vorletzte Punkt, den ich mal genannt habe, ist Bequemlichkeit einfach. Warum sollte ich mich zu was aufmachen, was mir eventuell Ärger einbringt? Könnte ich doch, wenn ich doch leise bin, dann ist doch... Ich ziehe es vor, in meiner Komfortzone bleiben. Ruhe und Frieden, das ist doch auch was Schönes. Ja? Ohne Kampf. Warum muss man sich da jetzt auch noch im Kampf da? Nee. sollen doch die das tun, die dafür bezahlt werden. Es gibt ja Evangelisten, die können es tun. Und die sich dazu berufen fühlen, die können es tun. Aber ich sage euch eins, diese Einstellung wird bei unserem Herrn nicht besonders gut ankommen. Denn überlegen wir mal, wer hat denn wirklich seine Komfortzone verlassen? Jesus selber. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Er hatte wirklich in Anführungszeichen eine Komfortzone. Er ist von da gekommen, wo Herrlichkeit, absolute Frieden, Licht geherrscht hat. Und er hat's verlassen. Er hat gesagt, nee, ich verlasse das nicht nur, sondern ich wähle auch noch das Kreuz. Ich wähle auch noch den Tod. Und zwar nicht irgendeinen mit der Pistole schnell, sondern einen schmerzvollen, richtig schmerzvollen Tod. Und zwar für euch. Und jetzt fragt er uns, was bist du mir eigentlich bereit zurückzugeben? Ich will, dass du etwas zurückgibst, ein klein wenig. Und das ist das, dass wir Samen ausstreuen sollen. Und in Jesaja 53, 11 lesen sie, weil seine Seele sich abgemüht hat. Seine Seele hat sich abgemüht. Und was heißt es dann? Also ist es von Jesus die Rede. Wird er das Licht schauen und die Fülle haben? Ja, er hat sich gemüht. Also Jesus wird auch aufgrund seiner Arbeit, in Anführungszeichen Arbeit, belohnt. Er kriegt auch den Lohn dafür, dass er das alles getan hat. Jesus an erster Stelle kriegt den Lohn. Seine Seele hat sich abgemüht und er wird die Fülle haben. Er wird alles haben. Und nun zum letzten Punkt. Und ich glaube, das ist der entscheidende oder einer zumindest der entscheidenden Punkte. Die Furcht vor der Ablehnung der Menschen. Der Hauptgrund, warum wir Christen so selten uns zu Jesus Christus bekennen und ihn bekennen, ist die befürchtete Ablehnung. Und ich sage euch eins, ich kann euch da nicht trösten. Denn die Bibelstellen, ich bringe jetzt mal drei, die Jesus uns gibt, die machen das nicht besser. Ich möchte noch sagen, eher sagen, das wird hart. Jesus sagt nämlich nicht, ihr werdet keine Ablehnung erleben, sondern er sagt genau das Gegenteil. Erlaubt mir mal drei Bibelstellen vorzulesen. Die erste in Lukas 6, 22. Da heißt es, selig seid ihr, also glücklich seid ihr. Also er fängt erstmal an, ihr sollt glücklich sein. Ja? Wenn euch die Menschen loben, erheben und so weiter, ja, dann kannst du doch glücklich sein. Dann ist der Mensch eigentlich glücklich. Aber nein, er sagt, wenn euch die Menschen hassen, also hier geht es um die Ungläubigen, die Menschen hassen, euch ausstoßen, euch schmähen und verwerfen euer Namen als böse um des Menschensohn willen. Selig seid ihr. Dann seid ihr glücklich. Matthäus 5,11, selig seid ihr, er fängt schon wieder so an. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen, verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Natürlich, wenn sie die Wahrheit sagen, hast du keinen Lohn bei Gott. Also habe ich vorhin ja gesagt, also wenn dein Leben nicht dementsprechend ist, hast du auch bei Gott nichts gut geschrieben. Aber wenn sie lügen, kannst du glücklich sein. Die ganz harten Verse habe ich gar nicht mitgenommen. Matthäus 10, 25 heißt es, es ist für den Jünger genug, dass er werde wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Herrn Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Beelzebul war nach der jüdischen Meinung der oberste aller Dämonen. Also er war der oberste, er konnte die Dämonen sozusagen befehligen. Und darum konnte Jesus auch sagen, geh raus. Weil er der Oberste der Dämonen war. Jesus war alles andere, bloß nicht der Oberste der Dämonen. Er war der Oberste im Reich Gottes, der Herr aller Herren. Das war Jesus, aber ganz sicherlich nicht der Oberste der Dämonen. Aber sie haben ihn geschmäht. Sie haben seinen Namen und seinen Ruf in den tiefsten Schmutz gezogen. Das haben sie gemacht. Und jetzt sagt Jesus, wisst ihr, wie es mir gegangen ist? Und ich sage euch jetzt eins, ganz offen heraus, euch wird es nicht besser gehen. Und schauen wir durch die ganze Geschichte hindurch. Es war so. Und wo Menschen wirklich zu Jesus gestanden sind, es war so. Es muss nicht immer so sein, aber eine gewisse Ablehnung, auch in liberalen Gesellschaften, sogenannten liberalen, eine gewisse Ablehnung wirst du erfahren. Und das gehört dazu. Und freu dich darüber. Jesus hat es auch erlebt. Die Apostel haben es erlebt. Alle haben es erlebt. Und Gott sagt, selig bist du. Das soll uns einfach im Gedächtnis bleiben. Wenn uns Menschen um Jesu Willen ablehnen, selig bist du. Freu dich. Das ist gut. Du wirst deinen Lohn im Himmel haben. Hier von den Menschen brauchst du keinen. Der ist einmal gut, einmal schreien sie Hosianna, der König, kreuzige ihn 3 Tage später. Darauf kannst du verzichten. Wenn du Lohn bei Gott hast, den hast du ewig. Das ist das, was wir mitnehmen. Übrigens unser Lohn, den wir mitnehmen können. Es geht ja so viel hier um investieren hier in dem, auf dieser Erde, dass wir ja, Kapital erhöhen. Aber für was? Es wird ja alles doch, schau mal nach 50 Jahren, also ich brauche nicht mehr so lange schauen. Ja, was da für mich noch übrig bleibt von dem, was ich hier auf der Erde alles so erreicht habe. Nichts. Aber von dem Wort, was ich einem anderen gegeben hat und wenn es gut geht, wenn Gott Gnade schenkt und der Mensch zu Jesus findet, wir werden uns freuen in alle Ewigkeit, die Engel Gottes mit. Das ist Lohn für die Ewigkeit. Achten wir doch nicht so sehr, was Menschen alles reden und wie sie uns anschauen. Achten wir darauf, wie Gott uns anschaut, wie Gott uns sieht. Das ist das Eigentliche, auf was es in unserem Leben drauf ankommt. Ja, und Jesus sagt uns also ganz klar, wo wir vor den Menschen Jesus bekennen, ihn bekennen, müssen wir mit Ablehnung, und jetzt kommt es, die Bibelstellen habe ich gar nicht gebracht, bis zum Tod rechnen. Ja, und wie gehen wir damit um? Es war schon bei den ersten Christen so, die haben sich nicht davon abhalten lassen. Es ging tatsächlich bis zum Tod. Es ging bis zum Tod. Und auch heute wissen wir, dass es in anderen Ländern tatsächlich bis zum Tod geht. Und im Grunde haben sie die höchste Stufe bei Gott erreicht. Ja? Mehr kannst du dann auch nicht mehr geben als dein eigenes Leben. Den Aposteln, sie wurden ja dann vor die hohen Priester geschleppt, gezerrt, und die haben ihnen verboten, von Jesus zu reden. Sie wurden geschlagen. Aber wie reagieren jetzt die Apostel darauf? Das möchte ich euch ja noch, darf ich euch nicht vorenthalten. Apostelgeschichte 5, 41. Siehe, da ist von den Aposteln die Reden, gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat. Fröhlich, selig seid ihr. Wenn euch die, also die Apostel, ganz am Anfang, sie haben es gelebt. Die gingen fröhlich. Also du wirst geschlagen, du wirst verleumdet, dir wird verboten, das zu tun, was du zu tun hast. Du widersprichst, du wirst nochmal geschlagen und gehst dann raus und bist fröhlich. Das ist genau das, was der Heilige Geist auch wirkt. Es ist Freude. Es ist Freude, für Jesus zu leiden. Weil sie, und jetzt kommt ein nächstes wichtiges, weil sie würdig gewesen sind. Sie waren würdig gewesen, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Sie waren würdig. Und das, als sie wussten, das darf nicht jeder, das kann nicht jeder. Das ist was ganz Besonderes, was wir jetzt hier durchmachen mussten, durften. Das ist ganz was Besonderes in den Augen Gottes. Also den Aposteln, es war ihnen tatsächlich eine Ehre, für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus leiden zu dürfen. Denn die Apostel, und das lehrt uns jetzt auch Paulus, sie wussten, wenn wir mit Christus leiden, dann werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben. Das steht in Römer 8, 17. Wenn wir leiden, werden wir auch erhoben zur Herrlichkeit. Und deine Herrlichkeit in Ewigkeit bemisst sich an dem Leiden, dass du auch bereit bist mit Christus. Jesus Christus bekennen, das ist unsere Verantwortung. Also, aber um es jetzt vielleicht noch ein bisschen in den Ausgleich zu bringen, wäre einseitig, nur hier von Verfolgung und Leiden zu sprechen. Unser Ziel, unseres Bekenntnisses, ist es natürlich, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist unser Ziel. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es manchmal dazu führen kann, dass wir verfolgt werden. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und drum, Johannes 15, 20, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Und jetzt möchte ich auf den zweiten Teil eingehen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Es wird Menschen geben, die durch unser Zeugnis von Jesus zum Glauben kommen, die auch unser Wort halten werden, die es nicht verwerfen werden, sie werden es halten. Sie werden es tun. Sie werden diesem Wort, was in ihrem Herzen ist, Raum geben. Sie werden irgendwann mal zustimmen. Sie werden selbst errettet werden. Bei wem und wann das geschieht, das liegt tatsächlich nicht in unserer Hand. Das müssen wir von vornherein wissen, das ist nicht unsere Aufgabe, das liegt auch nicht in unserer Hand. Und Jesus lehrt uns noch eines, dass das Ackerfeld vierfach ist. Es ist aber auch ein Teil des Samens, wird aber auch auf guten Feld fallen. Ein Teil des Samens wird auch auf guten Feld fallen. Und das hat uns Jesus auch verheißen, auch mit diesem Gleichnis. Er sagt zwar, ja, es gibt Felder, die eigentlich nicht so optimal sind für das, was ihr aussät. Aber ein Feld, ein Teil, es wird Frucht bringen. Ein Teil von dem Samen, was auf gutes Land fällt, was wir auswerfen und dann auf gutes Land fällt, wird seine Frucht bringen. 30, 60 und 100-fältig nach dem Wort, was Jesus uns gesagt hat. Damit möchte ich zum Abschluss kommen. Und uns vielleicht noch daran erinnern, dass jeder von uns Menschen um sich hat, die nur du erreichen kannst. Jeder hat eine Gruppe um sich. Jeder hat eine Gruppe, die ganz speziell eigentlich deine Gruppe ist. Es ist deine Welt. Geht hin in alle Welt, bedeutet für manche, für wenige, für sehr wenige, geh nach Afrika oder geh nach Asien oder geh nach gehen in irgendwelche Länder, sind sicherlich die allerwenigsten. Es gibt welche, aber es sind die allerwenigsten. Aber gehen in alle Welt bedeutet für uns, die wir jetzt hier so einfach am Ort sind, das sind die Menschen, die um dich herum sind. Es sind erstmal tatsächlich unsere eigenen Kinder. Vielleicht unser Partner, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Studienkollegen. Aber auch Menschen, die uns zufällig, mehr oder weniger zufällig, in Anführungszeichen, über den Weg laufen, denen wir begegnen, in der Bahn, im Wartezimmer, wo wir Gelegenheiten haben, das Wort weiterzugeben, uns zu Jesus zu bekennen. Und also ich habe in meinem Leben schon gemerkt, es gibt schon zweierlei Arten. Entweder sagst du, Herr, wenn du jetzt nicht ganz klar, dass der mich direkt fragt, wie ist der Weg zur Erlösung, dann werde ich nichts sagen. Ja? Ich will es mal so ein bisschen überzeichnen. Es kann aber auch sein, dass du wartest, wo kann ich einhaken in einem Gespräch? Wo kann ich es mit reinbringen? Ich habe es übrigens so gemacht, also die Handwerker, die fluchen ja gerne. Dann habe ich gesagt, nee, hier nicht. Selbst ein Fluch von ihnen kannst du dazu nutzen, sie mal darauf hinzuweisen, dass es Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben, die im Kreuz, was sie gerade verfluchen, die an diese Botschaft glauben. Selbst das kann man manchmal dafür verwenden. Also, seien wir welche, die nicht sagen, wenn der nicht schon fast bekehrt ist, dann spreche ich mit ihm, sondern seien wir Menschen, die Ohren haben und darauf achten, wo kann ich hier, wo ist dieser kleine Schlitz, wo ich ist ja bloß ein kleines Samenkorn, dieses Samenkorn hineinwerfen kann. Achten wir darauf und Gott wird uns Möglichkeiten geben. Und das ist jetzt vielleicht auch noch so ziemlich mein letzter Gedanke. Beten wir dafür, für die Möglichkeiten. Beten wir, dass wenn wir aufstehen, das ist ja nur ein Satz, du musst ja hier jetzt keine, ich erwarte ja gar nicht, dass ihr drei Wochen fastet und betet. Könnt ihr auch machen. Es steht nicht, dass ihr es machen darf, aber ihr müsst das jetzt gar nicht. Sondern wenn ihr aufsteht und euer Morgengebet sprecht und sagt, Herr, führe jetzt heute Menschen mir über den Weg, den ich dein Wort sagen kann. Amen. Genau. Mehr nicht. Und ich glaube, Gott wird es gibt Gebete, ich sag's euch ja immer wieder, es gibt Gebete, die eigentlich immer relativ schnell erhört werden, weil sie dem Herzen Gottes entsprechen. Und das ist so ein Gebet, weil Gott das Gott haben möchte. Und beten wir dann auch für die Menschen, das habe ich mir hier übrigens noch notiert, beten wir für die Menschen, denen wir auch das Wort dann gegeben haben, dass der Feind nicht kommt. Heute Morgen habe ich gebetet, dass die Vögel nicht kommen. Das sind finstere Mächte, die alles wieder wegnehmen wollen. Die picken die ganzen Samen wieder auf. Die nehmen alles weg. Ja, der Feind weiß auch, was er zu tun hat. Ist ja nicht so, dass wir ohne Feind hier leben. Der weiß, was er zu tun hat. Beten wir dafür, dass das bewahrt wird auch in ihrem Herzen, dass das wachsen kann, dass das zunehmen kann. Wir haben eine Botschaft. Wir haben eine richtig, richtig tolle, gute Botschaft. Stellt euch vor, wir hätten die Botschaft von Jeremia, sage ich immer wieder. Wir müssten sie auch verkündigen. Wir müssten auch diese Botschaft, wenn uns der Herr diese Botschaft geben würde, wir müssten auch diese Botschaft verkündigen. Hier wird nur noch ein Steinhaufen übrig bleiben. Aber Gott hat uns die beste Botschaft gegeben. Ihr werdet gerettet für die Ewigkeit. Nicht, dass ihr 1000 Werke tun müsst, sondern ihr müsst glauben, dass ihr müsst eure Sünden weggeben ans Kreuz, an Jesus Christus, zu Jesus Christus bringen. Dann seid ihr frei, dann könnt ihr mit Gott leben in Ewigkeit. Einfacher und besser geht's nicht mehr. Amen. Gott segne euch.